Dieser Podcast wird unterstützt von Lufthansa Group.
Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Melanie Reidl. Bis Mitte 60 arbeiten, dann der Ruhestand und sein wohlverdientes Geld überwiesen bekommen. Für uns alle ist das früher oder später ein sehr wichtiges Thema, aber auch manchmal ein emotionales. Immer wieder hört man, die nachkommenden Generationen bekommen keine Pension mehr. Das spaltet die Gemüter auf verschiedenen Seiten, sowohl wirtschaftlich als auch sozial. Und wie das Pensionssystem also reformiert werden kann und ob es das überhaupt braucht, das kläre ich heute mit meinen beiden Gästen im Streitgespräch. Julia Eichhorn, sie ist Bundesvorsitzende der Jungen Industrie und Oliver Pizek, Chefökonom des Moment-Instituts. Hallo und vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ebenfalls.
Und wir können sofort zum Diskutieren anfangen. Davor aber noch ein Hinweis an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört, abonnieren. Dann verpasst ihr auch nie eine neue Folge von Lohnt sich das? Ja, jetzt falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus sozusagen. Julia, du kritisierst die Pensionserhöhung um 4,7%. Oliver, das Moment-Institut rechnete wiederum vor, die Ausgaben werden stabil bleiben und wir müssen uns nur andere Länder anschauen, die geben viel mehr für die Pensionen aus. Wie schaut es jetzt aus? Haben wir zu hohe Pensionsausgaben?
Aus unserer Sicht, aus Sicht der Jungen, und da sage ich auf jeden Fall, dass wir schon zu hohe Ausgaben haben. Gerade wenn du ansprichst, dass andere Länder auch hohe Ausgaben haben oder höhere Ausgaben haben. Gerade in Europa fallen da ja gerade Länder an wie Frankreich, Italien, Griechenland, die höhere Pensionsausgaben haben als Österreich. Da sage ich aber, da gibt es einen Unterschied zu Österreich. Die haben sich ihre Pensionssysteme und das Thema dem angenommen und haben jeder seine Reformen eingeleitet. Und das unterscheidet uns von diesen Ländern mit den hohen Ausgaben. Bei uns gibt es noch keine Reformen, dass wir uns eben mit unseren hohen Ausgaben auseinandersetzen.
Ja, da würde ich etwas widersprechen, weil es ist ja schon so, dass wir alle 2, 3, 4 Jahre größere oder kleinere Pensionsreformen und Anpassungen machen, gesetzliche Anpassungen. Ja. Aber um zum Grundsätzlichen zurückzukehren, wie schaut es mit unserem Pensionssystem aus? Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes staatliches Pensionssystem, auf das wir stolz sein können, weil es eine gute Kombination ist aus der Leistungshöhe, also wie viel kriege ich dann tatsächlich von meinem letzten Einkommen, wenn ich in Pension gehe, und aus der Finanzierbarkeit. Ja. Also ich glaube, dass das System bei uns auch eben langfristig finanzierbar ist. Ja. Und andere Länder, über sehr viele auch europäische Länder, kann man das nicht mehr sagen. Dort gibt es keine Pensionen mehr, von denen du wirklich gut in der Pension dann leben kannst. Bei uns, obwohl unser Pensionssystem auch Probleme hat, ja, wir haben auch Altersarmut, also bei Frauen und so, aber grundsätzlich haben wir ein gutes Pensionssystem, das gute Pensionen zahlt. Wenn ich mir auch unsere Nachbarn anschaue, ja, schauen wir nach Deutschland, dort ist es so, dass ein Durchschnittsrentner, Durchschnittsrentnerin ca. 800 Euro weniger bekommt. Ja. Wir sind auch besser als andere Sozialstaaten, an denen wir uns immer messen. Also wenn man sich anschaut, Dänemark etwa, man bekommt in Österreich 10% mehr Pension als in Dänemark, also 10% mehr von seinem Durchschnittseinkommen, das man über seine Erwerbszeit verdient hat, und 20% mehr als in Schweden. Ja. Also wir haben eine gute Kombination aus dieser hohen Ersatzrate, und aber trotzdem ist unser System langfristig zumindest, wenn man den Prognosen der Europäischen Kommission glauben darf, finanzierbar.
Ist das so, Julia?
Ich würde da vielleicht auch beachten, dass man nicht unbedingt Äpfel mit Birnen vergleichen sollte. In Deutschland, die haben schon einen viel stärkeren Demografiewandel hinter sich, wo wir definitiv noch im Verhältnis als Gesellschaft viel jünger sind als in Deutschland. Dadurch sind die, wenn man so will, uns vielleicht schon ein paar Jahre voraus, und wir könnten da eigentlich sozusagen das als Glaskugel nehmen und uns als Warnung nehmen, damit wir dort nicht hinkommen. Also das würde ich dahin sagen. Und gerade bei den skandinavischen Systemen ist es ja oft so, dass der staatliche Anteil ja wie als Grundsicherung dient. Das ist die Grundpension, und man hat die private Pensionsvorsorge sozusagen, das, was on top dazukommt, worum man sich dann auch selbst kümmert, wo auch ein bisschen sozusagen das Bewusstsein auch dafür dann auch größer da ist. Was bei uns, ich streite nicht ab, dass unser Pensionssystem grundsätzlich ein gut überlegtes System ist, wobei ich nur halt der Meinung bin, dass wir das Austarieren zwischen den verschiedenen Säulen besser gestalten müssen. Im Moment haben wir das sehr, sehr einseitig gestaltet.
Dann kommen wir vielleicht gleich zu dem Gestalten, beziehungsweise konkretisieren wir das vielleicht ein bisschen. Also welche Reformoptionen sollte es
eurer Meinung nach geben?
Naja, was meinst du mit Reformoptionen? Also ich meine, ich glaube, man muss sich halt grundsätzlich entscheiden, möchte man das Pensionssystem, wie es jetzt ist, in seinen Grundsätzen, es wird ja immer wieder reformiert, ja, aber in seinen Grundsätzen beibehalten, oder will man halt was komplett anderes machen? Und ich glaube, wenn man sagt, man will es beibehalten, dann ist auch klar, ja, die Babyboomer gehen jetzt in Pension, ja, es wird jetzt eine Zeit lang ein bisschen mehr kosten. Da geistern ja durch die Medien teilweise Pensionskosten explodieren und dann wird mit Milliardenbeträgen herumgeschmissen. Das ist alles sehr unseriös, weil ich muss das immer im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit setzen. Und da ist es so, ja, es kostet ein bisschen mehr, aber halt nur ein bisschen mehr. Also ein Hundertstel unserer Wirtschaftsleistung müssen wir in den nächsten Jahren für die Pensionen mehr aufwenden. Da müssen wir natürlich auch umschichten. Deswegen kommen dann auch so Schlagzeilen zustande, wie das kostet jetzt im Budget mehr Geld. Klar, das muss man halt auch finanzieren. Da sind halt dann so Steuersenkungen, wie sich es vielleicht Julia wünscht, ja, für die Industrie, wo man sagt, Lohnnebenkosten runter und Körperschaftsteuer runter und diese Steuersenkung und jene Abgabensenkung. Das ist halt nicht drinnen. Da muss man halt das Geld schon zusammenhalten, weil sonst wird sich das mit unserem Sozialsystem generell nicht ausgehen. Ja? Weil wir werden älter und da braucht man natürlich auch, also ältere Menschen brauchen auch mehr Gesundheitsleistungen und sie brauchen auch mehr Pflegeleistungen. Das muss man halt jetzt in den nächsten Jahren finanzieren. Teilweise müssen wir es auch erst aufbauen, ja? Gerade was die Pflege betrifft. Also das ist klar, das kostet ein bisschen mehr. Aber ich finde das jetzt auch, das überrascht ja niemanden. Ja? Also ich meine, es ist seit Jahrzehnten bekannt, in welchen 10 bis 12 Jahren diese Babyboomer in Pension gehen. Ja? Das war immer klar, dass das jetzt losgeht und dass das irgendwann so im Jahr 2035 dann endet. Ja? Und wie die auf die Welt gekommen sind, die Babyboomer, ja, auch wenn man sich das überlegt, da waren auf einmal ganz viele Kinder da. Ja. Langfristig, wenn dann diese Babyboomer-Generation vorbei ist, wenn die dann in Pension sind und dann auch langsam leider Gottes das Zeitliche segnen, da geht es unserem Pensionssystem quasi unverändert zur heutigen Situation. Das kostet dann sozusagen, sagt die Europäische Kommission, bis 2070, ja, wenn man es ganz langfristig anschaut, nur 0,4 Prozentpunkte des Bruttoinlandsproduktes, also der Wirtschaftsleistung mehr. Ja. Also das ist eigentlich genauso wie heute die Kosten. Dann.
Julia, siehst du das auch so, dass es eigentlich gleich bleiben wird?
Nein, also naturgemäß sehe ich das jetzt natürlich schon etwas anders. Natürlich, wir haben ein starkes System, keine Frage. Ja, wir haben das Problem der Demografie, da sind wir, glaube ich, d'accord, ist auch unbestreitbar. Aber gleichzeitig haben wir ja auch das Thema, was uns doch unterscheidet von den Generationen davor, ist, dass wir eine viel, viel längere Lebenserwartung haben. Wenn wir bedenken, unser Pensionssystem ist 1906, 1907 eingeführt worden, mit dem Pensionsantrittsalter damals vorgesehen, das System für 65. Das ist durchschnittliche Lebenserwartung war 63. Das heißt, statistisch war der Pensionist, der das Geld bekommt, eh schon tot. Und da sind wir jetzt natürlich ganz weit weg. Jetzt sind wir mit einem realistischen Pensionsantrittsalter weit davor und mit einer Lebenserwartung, die hinten nach, Gott sei Dank, sagen wir, sind wir froh, dass wir ein großes Gesund auch sehr alt werden können. Aber das hat halt auch seine Kosten. Und gleichzeitig treten wir ja auch viel später ein in überhaupt das Erwerbsleben. Das heißt, die Phase, wo wir in das System einzahlen, ist im Verhältnis immer kürzer geworden, auch im Verhältnis zu den 1970er Jahren. Das heißt, ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz banal, einfache Milchmädchenrechnung, wenn weniger reinkommt, kann ich nicht mehr rausnehmen.
Der Unterschied zu den 70ern sind natürlich zwei Dinge. Also das eine ist, dass wir tatsächlich viel, viel produktiver sind als damals. Also wir können mit der gleichen Menge an Leuten viel mehr Güter und Dienstleistungen herstellen als damals. Das macht es natürlich viel leichter, Pensionisten und Pensionistinnen durch die derzeit arbeitende Generation zu finanzieren als damals. Ja. Und das Zweite, was natürlich war, ich meine, es stimmt schon, das Pensionsantrittsalter da in den 70ern und heute ähnlich ist, aber nicht, weil sich nichts dazwischen verändert hätte. Es ist dazwischen sogar gesunken. Aber warum ist es gesunken? Weil wir so viel Arbeitslosigkeit hatten. Ja? Und dann haben halt die Bundesregierungen gesagt, na gut, bevor wir die Leute da jetzt in Arbeitslosigkeit jahrelang gerade im Alter lassen, schickt man sie halt in Frühpension. Ja? Das Problem haben wir jetzt in dem Ausmaß, immer noch zu viel Arbeitslosigkeit, aber sozusagen es ist ein bisschen besser geworden. Und jetzt sieht man auch sehr deutlich, gerade in den letzten Jahren, arbeiten die Menschen immer länger. Und ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass das Ziel sein muss, dass alle bis 65 arbeiten tatsächlich. Und also erstens natürlich auch gesundheitlich schaffen, aber dass dann auch die Betriebe die Arbeitsplätze anbieten und die Betriebe dann auch die Leute nicht raushauen. Und gleichzeitig halt, dass die Leute selber dann eben auch bis 65 arbeiten und nicht eben schon bis mit 67 oder so in Pension gehen. Ja. Und da gab es halt viele Reformen, die geschaut haben, dass man tatsächlich bis 65 jetzt arbeitet. Und wir sehen in den letzten Jahren einen starken Anstieg wieder bei den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also eben ab 55 oder ab 60. Da gehen diese sogenannten Erwerbsquoten, wie viele Leute von dieser Generation, von dieser Altersgruppe arbeiten, das geht wieder stark hinauf. Und da bin ich guter Dinge, dass das jetzt weiter hinaufgeht. Es wird sogar automatisch passieren, weil wir ja jetzt gerade die Frauenpensionen, das Antrittsalter dort anheben und natürlich dann die Frauen auch bis 65 arbeiten werden müssen. Ja.
Na absolut, das ist definitiv ein gutes Zeichen gewesen, eine gute Reform, dass das auch passiert ist. Keine Frage, nur dass wir dann sagen, das ist nicht alles. Also am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass wir auch schauen sollten, meines Erachtens, dass wir das Pensionsantrittsalter, wie es im System vorgesehen ist, auch vielleicht koppeln an die Lebenserwartungswahrscheinlichkeit. Einfach aus dem Grund heraus, eben sehr, du hast ja vorhin die Reformoptionen angesprochen, dass man dann den Politikern auch sozusagen die Bürde nimmt, dass sie ständig Zuckerl verteilen müssen, die ja dann auch immer wieder müssen, unter Anführungszeichen natürlich, aber dieses Zuckerl verteilen könnte man dann damit abschalten, weil das ist dann, das System ist transparent und nachvollziehbar und ich glaube, das wäre dann auch etwas, was am Ende des Tages auch fairer wäre und gerechter wäre.
Ja, da würde ich ein bisschen widersprechen. Also es ist ja ohnehin schon so, dass die vergangenen Pensionsreformen, also in den letzten 20, 25 Jahren, ist es jetzt schon so, dass im Durchschnitt ein Junger, ja, 10%, teilweise bis 15% weniger Pension bekommen wird als seine Eltern oder ihre Eltern. Ja. Das haben wir ja, also das ist schon eingebaut in den Pensionsreformen, die es bisher gab. Und wenn man jetzt dann auch noch sagt, okay, ihr kriegt jetzt weniger Pension und dann müsst ihr aber auch noch länger arbeiten, dann ist das natürlich die ultimative Pensionskürzung letzten Endes, weil länger arbeiten um 2 Jahre, um 4 Jahre, um 5 Jahre, heißt natürlich, dass ich in diesem Zeitraum keine Pension bekomme. Also auf sozusagen die sogenannte Lebenspension, also die Pension auf die Lebensdauer gerechnet, die sinkt dann natürlich um mehrere 10.000 Euro. Das ist also schon, das sind schon große Summen, um die es da geht. Ja.
Aber da muss man auch gleichzeitig noch sagen, dass wir auch durchschnittlich später zum Arbeiten anfangen. Also ich stelle in Frage, ob wir tatsächlich wirklich länger arbeiten. Das wage ich zu bezweifeln. Wir arbeiten, fangen viel später an, weil wir eben auch längere Ausbildungsphasen haben.
Lebenserwartung höher und Produktivität steigt, aber es ist ja jetzt nicht jeder Mensch eben fähig, auch sagen wir bis 70, 75 zu arbeiten. Ja, also je nachdem, wie es dann in der Zukunft weitergehen soll. Wie können wir denn eben sicherstellen, dass das Pensionssystem stark bleibt, aber auch sozial gerecht bleibt? Wie schauen wir eben auch auf die Leute, die eben trotzdem früher in Pension gehen müssen, die einfach aus körperlichen Gründen, sagen wir zum Beispiel, wenn sie in der Pflege arbeiten oder einfach körperlich viel arbeiten müssen, wie auch an die gedacht wird eben?
Also das ist für mich ja ein bisschen diese unbeantwortete Frage bei dieser Forderung, das gesetzliche Pensionsantrittsalter raufzusetzen. Es ist ja im Moment schon so, dass wir es nicht schaffen, überhaupt bis 65 die Leute in Beschäftigung und in Jobs zu halten. Also es ist jede dritte Frau geht derzeit eben nicht aus einem Job in Pension, weil sie halt entweder in einem Krankenstand schon ist, weil sie halt eben schon bedient ist, ja, oder weil sie arbeitslos ist, ja, und dann kein Betrieb, der für die letzten Jahre bitte noch einstellt, wenn man mal gekündigt worden ist. Also das Problem haben wir jetzt schon. Bei den Männern ist es übrigens jeder vierte Mann. Ja, also das gibt es bei beiden Geschlechtern, das Problem. Bei den Frauen ist es noch ein bisschen stärker. Und es ist ja auch offensichtlich, dass viele Jobs nicht mehr in einem gewissen Alter ausübbar sind. Ja. Also ich frage mich, wie das Dänemark oder Schweden machen. Also die haben vor, dass sie das Pensionsantrittsalter in einem Land auf 70, im anderen Land auf 74 raufsetzen. Also für heute Junge, das ist die Prognose, wie das derzeit dann ausschauen wird. Also wenn jemand, der heute in den Arbeitsmarkt eintritt, der wird dann in Dänemark mit 74 in Pension gehen. Ich frage mich halt, wie das laufen soll, weil, also wie soll, wenn die Person, also seine Frau ist, die Pflegerin ist, also wie soll eine 74-Jährige dann einen um 6 Jahre älteren 80-Jährigen aus dem Pflegebett heben, wenn der vielleicht 100 Kilo hat? Ja? Das wird sich irgendwie nicht ganz ausgehen. Oder ein Paketbote, ja? Wie soll ein 70-jähriger Paketbote noch die Stiegen rauf und runter laufen? Ne? Also das sind für mich sehr viele ungeklärte Fragen. Also ich glaube, dass wir dann einfach sehr viele Leute in Arbeitslosigkeit haben werden. Und das ist halt keine Lösung, zu sagen, na gut, die kriegen dann keine Pension und dafür verbringen sie gerade mit unserem niedrigen Arbeitslosengeld in Österreich ihre letzten Jahre mit finanziellen Sorgen.
Nee, also das sehe ich jetzt naturgemäß auch wieder mal anders. Na, also grundsätzlich haben wir ja unser System auch schon dafür abgesichert, dass eben diese Menschen, die nicht mehr können, auch schon früh in Pension gehen. Das ist ja jetzt auch schon so. Und es sagt niemand, und ich bin die Letzte, die sowas fordert, und dass man das abdrehen soll. Darum geht es nicht. Fairerweise sind das auch nicht die Massen, wo das tatsächlich ein Thema ist. Da gibt es ein System derzeit schon und das sollte auch unbedingt bestehen bleiben, dass man auch eben, wenn man nicht mehr kann. Aber es sagt ja niemand, dass diese Menschen, die gerade Pfleger, dass das nur physische Arbeit ist. Da ist so viel Wissen auch über die Jahre, Jahrzehnte, gerade bei den meistens Frauen, die diese Arbeit verrichtet haben, ja auch angefallen. Und da besteht ja die Möglichkeit auch, okay, sie müssen nicht nur das Physische machen, aber sie können auch das Wissen weitergeben an die Jungen. Also es heißt ja nicht, dass man immer den Job genau so gleich ausübt, aber man kann auch was verändern an der Art des Arbeitens. Und ja, ich glaube, ein Aspekt, du hast vorhin auch schon öfter schon die Gesundheit angesprochen. Man sieht ja auch, und die Zahlen zeigen das ja auch, in den Ländern, wo länger gearbeitet wird, wer länger arbeitet, bleibt auch länger gesund. Das heißt, es würde auch eine Entlastung des Gesundheitssystems mit sich bringen in einem gewissen Ausmaß, weil man dann halt auch länger gesund bleiben könnte, würde. Und Ich sage, das ist ein positiver Nebeneffekt, der ja auch nicht so zu verachten ist, weil ich glaube, die Gesundheit liegt einem jeden selbst, glaube ich, auch sehr am Herzen, mir zumindest schon.
Ja, also ob diese These, Arbeit macht gesund, stimmt. Ich meine, natürlich, wenn man jung und fit ist und man hat eine Aufgabe, ist das sicherlich so. Aber wenn man dann einmal 50 oder 60 ist und man hat eh schon Kreuzschmerzen oder Bandscheibenvorfälle oder sonst was, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich diese These aufrechterhalten lässt. Würde ich doch eher bezweifeln, was das betrifft.
Wussten Sie, dass Sie mit jeder Geschäftsreise Geld sparen können? Mit dem kostenlosen Partner Plus Benefit Programm der Lufthansa Group sammelt Ihr Unternehmen wertvolle Punkte bei jedem Flug weltweit. Tauschen Sie diese gegen Freiflüge, Upgrades oder andere exklusive Prämien ein. Melden Sie sich jetzt bei partnerplusbenefit.com an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro Fluggutscheins von Austrian Airlines.
Wir haben ja auch die Babyboomer, die jetzt nach und nach in Pension gehen. Oliver, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt sehr viele von ihnen und jetzt ist die Frage, wie sehr beeinflussen diese Menschen, ob die Jüngeren noch eine Pension bekommen? Also müssen wir da wirklich Angst haben? Wie kriegen wir das überhaupt noch finanziert? Und wie finanzieren wir dann die Jüngeren? Es kommen ja auch weniger Leute nach, muss man eben auch sagen.
Ja, also dass es demografisch unausgeglichen ist und das ist ja, glaube ich, eh hinlänglich schon bekannt und dass wir, unser Umlagesystem funktioniert halt auf dem Prinzip, dass eben mehr einzahlen und das bringt uns schon ein bisschen in die Bredouille und gleichzeitig ist mein Problem auch, wo ich sage, wir sehen, dass immer mehr Menschen, auch von den Jungen, also von den wenigen, die einzahlen wollen, die wollen auch nochmal weniger einzahlen. Sie sagen zwar nicht, sie wollen weniger einzahlen, sie wollen einfach weniger arbeiten, Arbeitszeit reduzieren. Aber was heißt das am Ende des Tages? Unser staatliches System ist ja nur zum Teil staatlich, sondern der Großteil oder zwei Drittel ungefähr davon, jetzt bitte nicht auf die Zahl genau festnageln, aber ungefähr in der Größenordnung, kommt ja eh schon von den Dienstgebern und Dienstnehmern über die Pensionszahlungen vom Lohn weg. Das heißt, wenn da dann weniger reinkommt über die Löhne, weil die Leute weniger arbeiten wollen, dann wird sozusagen der Anteil, der weniger reinfließt, ja nochmal weniger. Und raus mit den Babyboomern, du hast das angesprochen, die werden ja mehr, dann wird es noch unausgeglichen. Also da habe ich schon ein Problem, wenn wir dann nicht irgendwie was ändern. Und wir haben ein budgetäres Problem. Das heißt, was heißt am Ende des Tages, wenn weniger reinkommt, muss der Staat ausgleichen. Das ist so in unserem System vorgesehen. Und wir haben eh schon ein Budgetdefizit, das sehr groß ist. Das ist, glaube ich, gestern bekannt worden, dass es noch mal größer sein wird und die Prognosen noch einmal nach unten geschraubt, leider. Das heißt, dann bleibt auch weniger oder sehr, sehr wenig Geld für die Investitionen, die auch für die Zukunft da sind. Das heißt, wir haben ein sehr großes Problem, den Klimawandel, braucht man nicht reden, da bedarf es viele Investitionen. Und im Verhältnis, was der österreichische Staat für Pensionen und Klimaschutz ausgibt, das ist definitiv unausgeglichen und ich frage mich, wie das dann sich ausgehen soll, wenn wir dann noch weniger bekommen. Also ja, ein großes Fass.
Was sagst du, Oliver, zu der Unausgeglichenheit?
Was ich noch betonen wollte, also weil wir diese Diskussion hatten, ja, also müssen wir jetzt länger arbeiten, müssen wir über 65 hinaus arbeiten. Wenn wir das so machen, wie du das vorschlägst, ne, mit diesem höheren gesetzlichen Pensionsantrittsalter, dann ist es ja nicht, was man sofort einführen kann, weil der Verfassungsgerichtshof, da gibt es ja viele Verfahren und so. Das Ergebnis von diesen Verfahren war dann, dass es einen Vertrauensschutz gibt. Also ich muss irgendwie als Person, die irgendwie kurz vor der Pension steht oder auch noch einige Jahre bis zur Pension hat, muss ich darauf vertrauen können, dass sich die Regeln nicht ändern, die Spielregeln nicht ändern, sondern dass das gleich bleibt. Und deswegen kann man das Pensionsantrittsalter, wenn man das erhöht, eben kann man sagen, okay, na gut, für die, die in 15 Jahren in Pension gehen, kann ich das vielleicht noch machen oder in 20 Jahren. Ja. Das heißt natürlich, dass gerade, weil du das Budgetdefizit angesprochen hast, ja, dass uns das natürlich in den nächsten 15 Jahren nichts bringt. Und dann, bis dahin müssen wir aber unser Budget schon längst in Ordnung haben. Ja. Also deswegen ist auch die effektivere Variante, dass wir uns auch, was das Budget betrifft, und auch was unsere eigene Wirtschaftsleistung betrifft, dass wir uns darauf konzentrieren, dass möglichst viele, eben auch ältere Arbeitnehmer, die eben nicht über 65 sind, sondern unter 65 noch, dass wir die tatsächlich in Beschäftigung bringen. Und das wird ohnehin eine Mammutaufgabe. Ja. Ich meine, das gelingt uns jetzt ein bisschen besser, aber es gelingt uns eben noch nicht gut genug, weil zu viele Leute, bevor sie in die Pension gehen, keinen Job mehr haben. Also das ist für mich das, wo wir ansetzen würden. Das würde uns, wir haben uns das auch einmal durchgerechnet. Ja. Also wenn ich das bis 2030 mich auf diesen Aspekt konzentriere, wobei wir einfach nur die Zahlen der Alterssicherungskommission addiert haben, die haben sich das genauer angeschaut. Also bis 2030 kann ich mir 57 Milliarden ersparen, wenn ich mich darauf konzentriere, ältere Menschen länger im Arbeitsmarkt zu halten. Während selbst wenn dein System, das man wahrscheinlich sofort anfängt, das in die Lebenserwartung zu koppeln, was wahrscheinlich nur schwer umsetzbar wäre, aber selbst wenn man sagt, okay, man macht das jetzt sofort, dann spart man das in den nächsten Jahren bis 2030 nur so circa 17 Milliarden ein. Ja.
Aber da muss ich gleich mal auch was dagegen argumentieren. Zwei Dinge. Einerseits die jüngeren Menschen, die viel, sagen wir, die herkommen und sagen, okay, ich will jetzt immer viel arbeiten. Und gleichzeitig haben wir eigentlich das Thema, dass wir viele, viele Arbeitsplätze nicht besetzen können. Also es sind wirklich viele, viele Jobs und Stellen offen, die wir nicht besetzen können. Also das Problem sehe ich da weniger, sondern da müssen wir ja schauen, wie können wir Anreize schaffen, dass die Leute bitte wieder gerne arbeiten kommen und dass sie auch das tun, weil unser System, unser basiert eben darauf, das ist ein Solidaritätssystem, unser Staat und auch die Pensionen. Aber das funktioniert nur, wenn nicht jeder ein Egoist ist, sondern wenn wir ein Solidarsystem, jeder sich solidarisch verhält. Das heißt, wer arbeiten kann, soll arbeiten gehen. Dann können wir uns auch das Solidaritätsprinzip leisten, für die, die nicht können, aufzukommen oder die schon ihren Beitrag geleistet haben, aufzukommen. Aber das ist, glaube ich, eine Tendenz, unabhängig von Hintergrund, das mir auffällt, glaube ich, und glaube ich auch vielen anderen auch, dass wir grundsätzlich mehr in eine egoistischere Gesellschaft driften, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren waren. Und das ist halt eben eine der Auswirkungen meiner Beobachtung nach.
Ja, also vielleicht nur eine kleine Spitze, die wahr ist, aber auch wenn natürlich die Industrie hergeht und sagt, sie wollen jetzt weniger Steuern auf die Unternehmensgewinne zahlen und damit weniger in den Staat einzahlen, dann ist das natürlich auch die Entsolidarisierung, ja? Dass jeder dann, in dem Fall auch die Industriebetriebe, sagen, sie wollen jetzt bitte sich hier nicht mehr an der Finanzierung beteiligen. Ja?
Ich glaube, die Beiträge der Industriebetriebe sind schon sehr hoch.
Es gibt ja auch die betriebliche und die private Altersvorsorge, wenn wir schon bei den Betrieben sind. Können wir, wenn wir die ein bisschen mehr fördern, ist das nicht auch eine gute quasi Reformoption, dass man diese Möglichkeiten ein bisschen besser ausbaut?
Ich bin grundsätzlich dafür, dass man Risiko streut und nicht immer alles auf eine Säule baut. Also von dem her kann ich das nur befürworten, wenn man eben auch das mehr fördert. Aber ich glaube, es braucht, Oliver, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es braucht da definitiv Förderung, weil im Moment läuft das nicht gerade so richtig gut, dass wir da sehr ausgewogen sind zwischen unseren drei Säulen. Aber ich glaube, auch neben einer Reform davon braucht etwas ganz, ganz anderes. Und darüber redet eigentlich niemand. Wir brauchen eine faire, offene, transparente Kommunikation. Weil ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, was auf sie in der Pension zukommt und was das alles eigentlich bedeutet und wie sie selbst auch sich damit beschäftigen können und ihre eigene Situation in die Hand nehmen und nicht nur sozusagen von Vater Staat abhängig sind, sondern auch Herr ihres eigenen Schicksals werden können. Also ich glaube, das wäre neben der Ausbau der Säulen noch ein vierter Punkt, den ich eigentlich ganz wichtig finde, einfach Information und Transparenz schaffen.
Aber das widerspricht mich ein bisschen jetzt, weil du hast vorher die egoistische Gesellschaft beklagt und jetzt forderst du aber, dass wir eben weggehen sollen oder weniger auf dieses staatliche Pensionssystem, das ja solidarisch ist und jeder soll für sich selber irgendwie vorsorgen. Also
nein,
das widerspricht sich für mich. Naja, schon, weil wer kann sich denn Privat- und Betriebspensionen, also vor allem Privatpensionen, wer kann sich das leisten? Ja, das ist fast eine exklusive Sache für Besserverdiener. Ja.
Das sehe ich nicht so.
Naja, aber es ist so. Also wenn ich mir die Statistiken anschaue, jemand, der schlecht verdient, der einen Niedriglohnjob hat, der hat im Regelfall weder eine Betriebspension, noch kann er irgendwie sparen in ausreichendem Ausmaß, um sich dann eine private Pension von nennenswertem Ausmaß später zu haben.
Braucht
ja dort
auch eine Reform, dass man da auch...
Aber das geht sich einfach mit den Löhnen nicht aus. Ja? Also dass diese sozusagen die breite Masse der Österreicher und Österreicherinnen, da haben viele kein so tolles Gehalt, die ist angewiesen auf dieses staatliche System, weil sich das für die nie ausgehen würde, wenn sie da selber privat vorsorgen müssen. Es ist ja okay, wenn jemand gut verdient und dann sagt, na gut, dann zahle ich halt was ein in eine private Pension, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber was halt nicht sein darf, ist, dass man dann auch noch Steuergeld dafür verwenden. Ja? Weil das kann es nicht sein. Also wie kommt die Kassiererin bei Billa, die selber nicht privat vorsorgen kann, weil das Geld einfach nicht reicht, weil die muss ihre Kinder versorgen, ja? Die kann nichts auf die Seite legen. Wie kommt die dazu, dass sie quasi ihrem Vorstandsvorsitzenden oder ihrem Regionalleiter die Privatpension über ihre Steuern bezuschusst? Ja? Also das funktioniert überhaupt nicht. Das ist aus meiner Sicht völlig der falsche Weg. Und wir wissen auch, das ist halt auch für mich ein starkes Gegenargument, wir wissen auch, dass diese Privatpensionen, das sind ja Versicherungskonzerne, die das anbieten, Banken und so weiter, die wollen ein Geschäft damit machen. Ja, wie mache ich ein Geschäft damit? Indem ich mir natürlich einen möglichst großen Teil der Einzahlungen der Leute, der Pensionseinzahlungen, abschneide und selber, damit ich meine eigenen Kosten decke und damit ich das als Gewinn ausweisen kann. Ja.
Also das sehe ich jetzt einmal grundlegend anders, weil jedes private Unternehmen ist ja grundsätzlich ausgerichtet danach, erfolgreich zu sein und auch längerfristig zu bestehen. Ich kenne kein Unternehmen, das sich vorgenommen hat, ich möchte im nächsten Jahr nicht mehr vorhanden sein. Das heißt, allein diese intrinsische Motivation des Unternehmens ist ja dann ein Garant dafür, dass das die Kernaufgabe einer Pensionsvorsorgeversicherung im dann auch funktioniert. Und es gibt ja auch wunderbar ganz, ganz viele Beispiele, wo es so... Naja, das Grundprinzip bleibt gleich, wo es wirklich funktioniert. Also ich hatte heuer das Vergnügen, mit einer dänischen Expertin da länger drüber zu reden. Und dort ist es ja zum Beispiel so, dass die Fonds sehr wohl auch Sicherheitsauflagen haben, dass sie zum Beispiel sehr ausgewogen in verschiedenste Bereiche investieren müssen, um eben Risiko und Ausfälle auch abfedern zu können. Und am Ende des Tages, was privat organisiert ist, muss auch effizient funktionieren. Also am Ende des Tages wird das, glaube ich, auch zu einer besseren Treffsicherheit führen können und nachhaltiger sein. Aber ich glaube auch, dass es trotzdem die drei Säulen braucht und dass das sehr wohl hilfreich ist, auch für die Gesamtheit der Bevölkerung, wenn wir uns da besser streuen in unserem Risikoverhalten, was unser Pensionssystem betrifft. Und es gibt natürlich Menschen, die nicht viel sparen können. Und ich habe auch nicht gesagt, dass wir unser öffentliches System, das ja großteils eh auch schon von den arbeitenden Menschen und von den Unternehmen finanziert wird, dass wir das abschaffen sollen. Aber es heißt ja nicht, warum darf es nur das eine geben? Warum können wir uns nicht noch sicherer und solider aufstellen? Und da sehe ich das sehr wohl, dass wir sagen, dass wir steuerliche Anreize reduzieren, weil jemand, der Geld anspart, der wird ja sonst mehrfach sozusagen bestraft, dass er für sich vorsorgen mag. Und was werden die Alternative? Er haut es jetzt gleich auf den Putz und da hat er, das ist alles andere, nur nicht nachhaltig. Und wobei es vielleicht sicher hin und wieder mal angenehm wäre. Aber gleichzeitig ist gerade mit der Abfertigung neu, gibt es ja die Möglichkeit, dass man eben auch, und das wird schon sehr viel genutzt in den Unternehmen, dass wir eben am Ende des Tages eine Mitarbeitervorsorge machen. Da wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man das hinterfragen, dass die Möglichkeit der Kapitalentnahme zu jeder Zeit, dass wir das irgendwie reduzieren, weil so, wie es derzeit gelebt wird, ich sehe es im eigenen Betrieb, wie das läuft, ja, ich würde das gerne jetzt schon rausnehmen, weil da ist halt eine große Anschaffung und so weiter. Aber dann ist genau der Effekt, den man ja eigentlich damit ursprünglich im Sinne hatte, dass man eine Vorsorge hat für die Pension, das ist ja dann ad absurdum gelaufen. Also von dem her, ich glaube, es bedarf in jeder der Säulen eine Reform.
Vielleicht könnt ihr jetzt nochmal genauer darauf eingehen, was denn die Schwächen in unserem System genau sind. Also Oliver, du hast es auch gerade nochmal angesprochen, es sollte in staatlicher Hand sein, nicht in betrieblicher. Was ist jetzt aber trotzdem vielleicht eine Schwäche vom staatlichen System aus?
Naja, die Schwäche ist sicherlich, wobei die Schwäche jedes Pensionssystems ist natürlich irgendwo, dass du brauchst ausreichend Einzahler. Ne? Das heißt natürlich, du brauchst eine Bevölkerung, die halt im arbeitsfähigen Alter ist und die arbeitet und die aber halt Jobs hat. Ja? Also wenn du in eine Wirtschaftskrise kommst, wenn die Konjunktur schlecht läuft, so wie das halt in Österreich jetzt der Fall ist, dann nutzen wir das Potenzial nicht, was wir haben und es sind Leute arbeitslos und es zahlen nicht alle ein ins Pensionssystem. Ja? Das ist etwas, was im staatlichen System sicher notwendig ist, aber man muss sagen, grundsätzlich gilt das auch fürs private System. Also nur weil ich irgendwelche Aktien habe oder irgendwelche Anleihen, heißt das trotzdem, dass in 40 Jahren, wenn ich dann im Pflegeheim bin, jemand da sein muss, der mich pflegt. Ja, da bringt mir diese nominelle Besitz an Aktien oder Anleihen nichts, wenn dann niemand da ist, der für mich sorgt. Also das ist einfach grundsätzlich so. Ja. Also ich glaube, wir müssen halt wirklich schauen, dass alle bis 65 arbeiten. Das ist das große Ziel. Das muss uns besser gelingen. Da müssen die Erwerbsquoten steigen. Da braucht man noch mehr Menschen in Arbeit, sofern es halt gesundheitlich geht. Und da muss man viel, viel mehr noch rein investieren in die Menschen, dass sie gesund bleiben, aber halt auch in den Betrieben sagen, Leute, ihr könnt nicht einfach die Leute dann raushauen, nur weil sie euch irgendwie zu alt werden. Das geht nicht. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch noch andere Schwächen, die unser System hat. Also ich glaube, dass unbezahlte Arbeit in unserem System, im Pensionssystem zu schlecht angerechnet wird und zu schlecht bewertet ist. Und da würde ich sagen, dass eine Frau, die drei Kinder großgezogen hat, vielleicht halt deswegen die Arbeitszeit reduzieren musste und halt eben Pflegearbeit, Hausarbeit und Kindererziehung geleistet hat, ja, die hat eigentlich mehr zum Pensionssystem beigetragen als irgendein Generaldirektor, der keine Kinder hat. Ja. Und das sorgt nicht dafür, dass in 40 Jahren jemand da ist, die dann alte Generation pflegt. Ja. Und da würde ich sagen, ist unser System zu schlecht aufgestellt. Man sollte diese Sorgearbeit besser bewerten. Vielleicht würde das auch dann dazu führen, dass die Leute auch mehr Kinder kriegen.
Also nur kurz zum Generaldirektor. Meines Wissens braucht es zum Kinderkriegen noch immer zwei. Also auch der Generaldirektor könnte Kinder haben.
Klar.
Und die Mutter mit den drei Kindern ist ja leider nicht die Realität, weil sonst hätten wir ja das Problem der Demografie bekanntermaßen nicht. Von dem her, wir wissen auch, dass viele, viele Frauen leider viel zu lange in Teilzeit bleiben und selbst Frauen, die nicht einmal Kinder haben, in Teilzeit bleiben, einfach zu Hause bleiben. Also da haben wir, glaube ich, schon ein ganz, ganz großes Thema, ein schwaches System, dass wir sagen, okay, wir haben viele Menschen in Teilzeit, die gar nicht in Teilzeit sein müssten. Und das ist, glaube ich, auch eben zu deiner Frage hin die Schwäche unseres Systems, das halt Auswirkungen auf die Pensionen am Ende des Tages hat. Ja, wir haben ein leistungsstarkes System, bin ich voll d'accord. Aber wir haben auch eins der teuersten. Und ich glaube, dass wir da sehr wohl dran schrauben müssen, weil es kann nicht sein, dass wir immer sagen, immer nur mehr Geld an den Staat, immer mehr Steuern. Wir müssen mal schauen, sind wir überhaupt noch treffsicher? Sind wir einerseits auch überbürokratisiert? Können wir da auch einsparen, indem wir einfach effizienter sind beim Arbeiten? Wir werden in der Industrie produktiver, weil wir eh nicht anders können, weil wir dem Markt ausgesetzt sind. Wenn wir es nicht sind, dann sind wir weg. Das ist die beinharte Realität. Diesen Druck, der ist ja in der Bürokratie, sagen wir so, nicht ganz so stark vorhanden. Da wäre, glaube ich, auch einiges zu machen, indem wir einfach einmal effizienter werden im System selbst, in der Verwaltung. Also da glaube ich schon, dass auch einiges möglich wäre, einerseits, damit das System nicht ganz so teuer ist. Und aber wir haben auch das Thema, dass wir definitiv nicht eine Treffsicherheit haben und auch nicht wahnsinnig fair, wenn man bedenkt, wie hoch und so manche Beamtenpensionen sind, ohne dass ich da jetzt, ich mag jetzt nicht unbedingt auf einzelne Bereiche eingehen, aber wir wissen, dass wir sehr unterschiedlich hohe Pensionen haben und gleichzeitig wird es einigen Berufsgruppen ohne Probleme, nämlich auch jenen eben, die Sie immer ansprechen, die eh schon viel haben, auch jetzt schon ermöglicht, länger zu arbeiten, ohne dass sie da jetzt steuerbegünstigt länger zu arbeiten. Aber warum ermöglichen wir das nicht auch allen anderen Gruppen steuerbegünstigt dann länger zu arbeiten? Also das wäre zum Beispiel auch ein Ansatz. Es ist kein Muss, aber die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, das wäre doch mal ein Ansatz. Einfach ein bisschen Freiwilligkeit auch schaffen.
Wir gehen schon in Richtung Lösungen. Ich würde das jetzt gleich gerne verpacken in eure Erwartungen an die neue Regierung. Was erwartet oder erhofft ihr euch von der neuen Regierung zum Thema Pensionen?
Ich erhoffe mir tatsächlich einmal eine mutige Pensionsreform. Egal in welche Richtung, welche Säule gestärkt wird, Hauptsache in die richtige Richtung zumindest. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir mit den Pensionszuckerln speziell vor Wahlen einmal aufhören. Das ist dann nämlich auch nicht fair, weil da gibt es dann immer ein paar Pensionsgenerationen, die was mehr kriegen und andere nicht. Das ist ja auch nicht unbedingt fair. Und als erstes würde ich mir auch einmal wirklich Aufklärung und Transparenz wünschen, dass das auch als erster Schritt, weil ich stelle mir jetzt ganz vielleicht naiv vor, aber das wäre eine ganz leichte Möglichkeit, einmal überhaupt da anzufangen, dass man mal Aufklärung betreibt. Aber ja, ich würde mir natürlich große, nachhaltige Pensionsreformen wünschen.
Ich bin gespannt, was rauskommt, wenn man vielleicht konkrete Lösungen sagt, was man tun könnte. Also ich meine, also du hast es gerade kritisiert, das so Pensionszuckerl. Ich würde das nicht immer Zuckerl nennen, also manchmal ist es auch eine Notwendigkeit. Also wenn kleine Pensionen stärker erhöht werden, finde ich das eigentlich grundsätzlich gut. Oder wenn man halt die Sozialhilfe für Pensionisten und Pensionistinnen erhöht, damit die halt durch eine Inflationskrise zum Beispiel durchkommen, finde ich das auch gut. Ja. Aber was man da zum Beispiel hat, also wir erhöhen, wenn solche kleine Pensionen stärker erhöht werden, dann schaut man nicht drauf, ob die Personen nicht vielleicht eine zweite Pension aus dem Ausland haben, ja, wo sie dann zusammen vielleicht sogar eine ordentliche Pension haben. Dann werden automatisch pauschal alle kleinen Pensionen stärker erhöht. Ja. Also das ist was, finde ich, wo man Geld einsparen könnte. Ja. Dann kann man natürlich auch überlegen, okay, soll es irgendwie, wenn man sagt, man braucht unbedingt einen Beitrag von den Pensionen zur Budgetsanierung oder ähnliches. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, okay, Pensionisten und Pensionistinnen könnten etwas höhere Beiträge zur Krankenversicherung bezahlen, weil sie ja auch sozusagen deutlich öfters zum Arzt gehen müssen oder so. Ja. Und man könnte auch schauen, dass man da vielleicht von den Luxuspensionen einen Beitrag kriegt. Na, da geht es ja nicht nur um Luxuspensionen, die halt dann etwa in der Nationalbank anfallen, sondern geht es auch um Pensionen, die dann Vorstandsvorsitzende in entsprechender Höhe bekommen. Also dass man da einfach den Spitzensteuersatz raufsetzt, wäre eine Möglichkeit, und um hier einen größeren Beitrag einfach von sozusagen, weil sozusagen, wenn man als Elite, ja, auch als finanzielle Elite oder politische Elite von den Menschen jetzt ein Sparpaket abverlangt, dann muss man, glaube ich, auch selber voranschreiten und sagen, okay, ich senke mein Gehalt auch oder ich senke meine Pension auch. Ja, ja, es wird eine Pension geben. Es ist ein bisschen weniger als früher, aber du wirst eine Pension haben und du wirst im Normalfall auch mit der Pension auskommen.
Also wir sehen hier eben einige Meinungsunterschiede, aber zuletzt ja auch einige Argumente, die sie beide irgendwie auch verbindet. Ja, es gibt viele Argumente für oder gegen eine Pensionserhöhung, aber auch zur Erhöhung des Antrittsalters. Vielen Dank für das Gespräch, Julia Eichhorn und Oliver Pitzek. Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Gerne.
Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Schickt uns gern Feedback und Fragen an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns darüber immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, mit Partner Plus Benefit, dem Bonusprogramm der Lufthansa Group, die Reisekosten Ihres Unternehmens zu reduzieren. Kostenlos anmelden, Punkte sammeln und attraktive Prämien genießen. Melden Sie sich noch heute bei partnerplusbenefit.com an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro-Fluggutscheins von Austrian Airlines.